1994 untergräbt eine kreative Truppe rücksichtslos aus dem Untergrund die Methoden konventionellen Marketings. Sie schlagen unerkannt zu. Sie bleiben im Kopf. Sie sind anders. Sie sind clever. Sie sind nicht zu stoppen. Wenn du etwas verkaufen willst, wenn du nicht weißt, wie das geht und wenn du sie finden kannst, dann frag die Guerilla Marketing Group.
FM. Guerilla FM wird präsentiert von der Guerilla Marketing Group aus Berlin, www.guerilla.de. Und willkommen zu einer neuen Folge Guerilla FM. Wie immer unsere Gastgeber bei uns, die liebe
Petra
und
Anthony.
Das klappt ja wie am Schnürchen. Owen von der Guerilla Marketing Group. Owen ist kein Schrei, sondern der Nachname der beiden, Petra und Anthony Owen. Aber das wisst ihr ja alle, umso mehr fragt ihr euch, worum geht's heute?
Und der nette Herr, der die Intro immer so nett spricht, ist unser
Andy. Achso, ja, ich bin Andy Kapinski und stelle hier die Fragen. Genau.
Genau.
So. Achso, ich wollte ja erstmal was ganz Wichtiges loswerden. Ich war ja vor einiger Zeit, durfte ich in Gießen zu Gast sein. In Mittelhessen ist das, wie die Berliner oft nicht wissen. Und da gab es eine Feierlichkeit innerhalb der Familie. Und auf so Partys, größeren, wird man immer gefragt, wer bist du denn, was machst du so? Und dann habe ich ein bisschen erzählt und habe auch in dem Wissen, dass das ja dann irgendwo verhallt, Guerilla FM fallen lassen. Und dann hieß es, ach, du bist das also. Die Stimme kam mir gleich bekannt vor.
Wow.
Ja, wunderbar. Und darum grüßen wir einen Mann, sympathisch, nett, freundlich, den ich nie gesehen habe, den Jens, dessen Frau war nämlich da und wusste, dass ihr Mann diese Sendung hört. Den grüßen wir unbekanntermaßen nach Gießen. So, bevor das hier aber zur Grußsendung abgleitet, machen wir noch was Sinnvolles heute. Es geht immer noch um das Thema Internetmarketing. Achso, noch was Zweites in eigener Sache. Ich hatte ja diese wunderbare Hausaufgabe, die Texte für die Chill4-Webseite neu zu schreiben. Nun, ich habe mir da eine pädagogisch sinnvolle Lösung einfallen lassen. Es wäre doch besser, wenn alle Hörer unter www.chill, also chill4.com, sich diese alte Seite nochmal ansehen, damit man einen wunderbaren Vorher-Nachher-Effekt hat, wenn wir uns dann da dran setzen. Und damit kann ich wunderbar kaschieren, dass ich zu Tonis Hausaufgabe nicht gekommen bin. Ich entschuldige mich dafür, wird aber kurzfristig nachgeliefert. So. Jetzt
schade,
aber
dass
genug.
Wir heute keine Rhetorik haben. Würde gut passen.
Wieso? Habe ich was?
Nee, war super.
Ach so, danke. So, jetzt aber wirklich zu euch beiden, zu Guerilla FM, zu Internetmarketing. Wir waren stehen geblieben bei meiner nicht gemachten Hausaufgabe. Womit geht es weiter?
Ja, wir sind ja immer noch an der Stelle, wo fängt das für uns alle an, denke ich. Und da war mir ganz wichtig zu sagen, was das Wichtigste eurer Meinung nach ist, wenn man an Webseiten denkt. Also wir haben ja letztes Mal darüber gesprochen, dass heute jeder nahezu eine braucht. Und was ist eurer Meinung nach das Wichtigste auf einer Webseite, wenn ihr selber eine besucht?
Klare Übersicht, gute Führung. Wissen, wo die, also gute Führung im Sinne von ein Balken, wo ich mich dran orientieren kann. Ich hasse zum Beispiel so, wenn ich zwei habe und nicht so ganz genau weiß, wo bin ich denn jetzt eigentlich, wie komme ich hier wieder zurück, wie komme ich zu dem, was ich wissen will. Also, dass meine Logik meines Gehirns da auch abgebildet wird.
Das heißt, du meinst Menüführung jetzt?
Menüführung,
quasi.
Vielen Dank, ja,
ja?
Genau.
Die Navigation.
Mhm. Die Navigation, genau.
Also, das meine ich. Was mir einfällt, ein schönes Beispiel war vor zwei Tagen, man kann ja Autos mit Folien bekleben statt lackieren. Das geht ja heute immer besser. Das machen die Taxis zum Beispiel, damit man die hinterher noch verkaufen kann, oder die Berliner Polizei. Das sind ja alles Folien. Und Schwiegereltern haben sowas gesucht und dann habe ich eine Seite gefunden und das fing an mit: Wünschen Sie sich auch eine neue Autofarbe und haben keine Lust, so viel Geld für eine Lackierung auszugeben. Batsch, das war halt fabelhaft. Da hat gleich, ja, genau, das suchen wir. Also das, wenn du mich so, das ist mein letzter Eindruck, an den ich mich erinnere. Das fand ich halt echt klasse.
Und warum hat das so gut funktioniert?
Naja, weil genau das Problem, das der Kunde oder Interessent hier hat, eben sofort auf den Kopf getroffen wurde.
Also, dass man damit anfängt, was den anderen wahrscheinlich interessieren könnte, der in meiner Zielgruppe liegt.
Genau.
Okay. Was noch? Was noch wichtig?
Naja, Optik natürlich, ne? Wie im echten Leben.
Okay. Was heißt denn das, Optik? Jetzt mal ganz konkret, was heißt denn das?
Ja, das ist ja so, ich bin ja kein Designer und mit Grafik auch nicht so zu Hause, aber eben, dass ich eine Anmutung, einen Anblick habe, der mir irgendwie gefällt, warum auch immer.
Mhm. Okay.
Farben müssen stimmen.
Farben,
auf jeden Fall.
Auch die Farbenkombis vor allem.
Ja, Design. Idealerweise Bilder. Also
Bilder dabei?
Mhm. Sicher? Also da würde ich gerne mal drüber reden, ja, weil ich das ja, Thema Praxis-Webseite und so,
ja.
Da bin ich mir da auch nicht so
mit
sicher.
Mit den Bildern?
Also die, ja, mhm. Weil, also klar, ich habe festgestellt, das sind so meine Erfahrungen beim selber Machen, nicht weil ich das gelernt hätte, aber dass wir halt viel Bilder brauchten, einfach weil nicht mal aus der Motivation heraus, wir machen da jetzt tolle, schöne, leckere Bilder, sondern die Alternative zu diesen Bildern waren eben Bleiwüsten.
Ja.
So, und dass ich halt gesehen habe, okay, da sind jetzt echt drei Absätze. Boah, also es sieht ja so müde und tot und egal wie toll der Text ist, dass ich meinte, hey, lass uns da irgendwie Bilder, die zum Thema passen, reinhauen. Aber halt nicht um der Bilder wegen oder um, oh, Bilder sind so attraktiv, sondern wirklich, es war für mich bloß aus der Not geboren.
Ich meine, es heißt so schön, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte, was nicht immer der Fall ist. Ich denke, obwohl ich Bilder sehr mag und schätze und eher ein visueller Typ bin, dass Bilder nur den Text unterstreichen sollten. Ja, das Bild sollte nicht immer im Vordergrund stehen. Es kommt natürlich darauf an, wenn ich jetzt Designer bin oder wenn ich in der Werbung bin. Ich brauche viele bildhafte Beispiele. Dann wiederum stehen Bilder natürlich im Vordergrund. Das ist auch klar. Aber wenn es wie in deinem Fall oder auch in unserem Fall um Informationen geht, die auf der Webseite sich finden sollen, dann ja.
Naja, das war übrigens, um bei diesem Autobekleber zu bleiben, da hätte es mir halt auch gefehlt, dass man so irgendwie ein, zwei Bilder sieht, wie so Leute über Motorhauben irgendwelche Folien ziehen.
Mhm.
Weil es bei meinen Schwiegereltern schon geholfen hätte zu sagen, ach guck hier, das geht wirklich so, machen die das?
In vier Schritten oder sowas, ne?
Ja, oder auch nur, dass man das sieht.
Ja, so ein, zwei Bilder.
Weil die halt dachten, genau. Es geht so um Werbeanbringung und wir sagten, nee, ihr wollt doch unbedingt eine andere Farbe für den Wagen und das kostet nämlich bloß, keine Ahnung, 600, 700, 800 Euro, dafür kriegst du es nicht lackiert und so. Und da hätten Bilder in dem Fall geholfen, aber wenn wir trotzdem die Rolle von Bildern in Webpräsenzen oder Webartikeln nochmal besprechen könnten, fände ich sehr gut, weil was ich darüber weiß, habe ich nämlich schon gesagt.
Ich glaube, dass dein, also jetzt sind wir alle drei, die wir hier sitzen, keine Grafiker und keine Designer. Und der entscheidende Punkt, was uns leitet, ist gesunder Menschenverstand. Ja? Also wenn wir sind ja alle im Internet auf verschiedenen Webseiten, gucken uns die an, weil wir Informationen suchen oder andere Sachen ansehen. Und wenn man sich das anguckt, dann stellt man fest, dass dass eben eine Handvoll drei Strategien meiner Meinung nach gibt, die im Internet eine Rolle spielen. Die eine hat damit zu tun, eine komplett designlastige Webseite. Da steht die Grafik komplett im Vordergrund, kaum Text, vielleicht Flash-Animationen und diese modernen Techniken, die man verwenden kann, dass sie irgendwas bewegt oder auch nicht bewegt. All diese Dinge, die sehen alle sehr schön aus. Meistens steht da nicht sehr viel, also insofern hilft es einem da nicht viel weiter. Dann haben wir die komplette Bleiwüste, also ich sag mal die komplette nur Text. Gibt eine Menge Leute, die eben textorientiert sind und deswegen Text in den Vordergrund stellen. Und
zum Beispiel bei Wikipedia finde ich es auch zweckmäßig.
Absolut.
Ja, bei Wikipedia ist es zweckmäßig.
Wäre für mich das Beispiel für Bleiwüsten, nicht?
Mhm, ja, wobei eben auch die Bleiwüste, die kann ich ja aufgliedern. Also das ist ja eben eine Frage, ich kann Absätze machen. Wir lesen ja auch ein Buch, ohne dass in jedem Buch, was wir lesen, 50 Grafiken auf 10 Seiten vorkommen. Also man kann ja auch sagen, es ist also nicht total unmöglich, dass man viel Text hat. Nur den kann man auch entsprechend gliedern. Und eine der entscheidenden Sachen ist, dass man natürlich nicht, und dazu braucht man wahrscheinlich nicht wirklich eine Ausbildung, dass man sagt, okay, ich habe eine Schriftart für Überschriften und ich habe eine weitere Schriftart für den Textblock und ich mache vielleicht fett und kursiv und das war's dann. Und fang nicht an, 14 verschiedene Schriftgrößen und 36 verschiedene Fonts zu benutzen, damit dann die Zeichensätze und das alles sieht ja alles nicht aus. Auch wenn man selber vielleicht denkt, naja, ist ja ganz vernünftig, was ich da gemacht habe. Wenn man sich gutes Layout anguckt, dann hat das im Normalfall eben sehr klare Strukturen. Also man kann sehr viel mit Fett zum Beispiel hervorheben, was einem wichtig ist. Wichtige Sätze, wichtige Absätze. Andererseits weiß ich auch, dass bei fast allen Webseiten es eben nicht schadet, wenn man, so wie bei deiner jetzt auch, Andi, man dort Bilder integriert, die unterstützend sind. Also das so ähnlich wie natürlich auch bei einer normalen Präsentation, dass ich sage, da gehört auch ein Bild da rein. Und diese Bilder helfen einfach, das ein bisschen abwechslungsreicher zu machen, sodass das nicht so total wie eben, ist eben kein Buch, ne? Das ist eben die andere Seite. Und wenn ich die Wahl habe, dann bin ich immer jemand, der sagt, moderat Grafiken und Bilder und ausreichend Text, weil ich glaube, dass die Leute, die sich für etwas interessieren, jetzt nehmen wir mal deine Schwiegereltern, die sich interessiert haben für dieses Folienbekleben von Fahrzeugen als Ersatz oder Alternative zum Lackieren, wenn ich mich dafür interessiere, so ein Auto zu bekleben, dann will ich mit Sicherheit relativ viel darüber wissen. Weil da geht's ja dann darum, ja, ich gebe vielleicht nur 800 Euro aus, um das Auto mit Folien zu überziehen, aber hält das überhaupt? Gibt's da andere Leute, die haben welche Erfahrung? Wie lange hält das? Bleicht das aus? Was ist denn in der Waschanlage? Also wir haben ja alle dann sofort irgendwelche Horrorvorstellungen und Angstvorstellungen, was mit unseren Autos dann passiert, wenn wir die mit einer Folie statt mit Lack beschichtet haben. Und das wollen die Leute dann wissen. Und die wollen Bilder sehen, wie beklebt das da einer? Auch wenn das ja Großaufnahme, Übersichtsaufnahmen, vorher, nachher Bilder, also all solche Kundenstimmen, vielleicht ein Bild vom Kunden. Also ich glaube, dass Bilder genauso dazu gehören wie eben Text, weil eine reine Bildseite ist toll, wenn ich ein Fotograf bin, dann brauche ich das wahrscheinlich nicht, weil dann sprechen ja meine Bilder dafür. Wenn ich aber jetzt Autofolienbeschichter bin oder so, dann brauche ich natürlich Text und Bilder. Und deswegen gibt es für mich für Bilder keine Alternative und auch keine Alternative, weil das in der Zwischenzeit doch relativ preiswert geworden ist, für professionelle Bilder. Also nicht nur die Google-Bildersuche und jetzt klaue ich mir da einfach mal irgendwo Bilder raus.
Hast du nicht neulich gerade was für dein Projekt? Was sind denn
Stopp. Also Google-Bildersuche und nehme ich mir, das würde ich nicht nur nicht machen, sondern das würde ich gänzlich lassen.
Ja, sag ich ja.
Also ich meine,
illegal.
Ich will nur feststellen, das kann definitiv Ärger geben.
Ja. Und das ist ja auch.
Auch weil viele, entschuldige bitte, weil ich glaube wirklich, viele Leute nicht wissen, dass man, ich weiß nicht genau, wie es geht, aber man kann seine eigenen Bilder eben suchen. Viele nehmen da Bilder raus und denken, na gut, der Eigentümer dieses Bildes wird ja nicht auf meine Webseite kommen und die da zufällig finden. Weil viele nicht wissen, man kann das gezielt suchen lassen.
Ja.
Ja, auch, es gibt auch Leute, das würde ich gerne an der Stelle unterbringen, die es für pfiffig hielten, sich aus hier stadtplandienst.de ihre Anfahrtskarten auszuschneiden und so. Das kann böse ausgehen, die können nämlich gefunden werden.
Geht mit Sicherheit böse aus, ja. Und ja, es gibt Anwälte, die leben nur davon.
Genau. Also, was das ich nur sagen wollte, ist, wenn man Bilder braucht, sollte man eben nicht die Google-Bildersuche machen, um sich, ach, da kostet ja nichts, suche ich mal ein Bild, das benutze ich dann, genau wie du sagst, Andi, weil ich A, ist das widerrechtlich, B, habe ich das Problem, wenn es dann einer findet, dass ich vielleicht eine Abmahnung von mehreren tausend Euro dann dafür bekomme. Und letztendlich hat das natürlich auch mit was anderem zu tun. Die Leute, die gute Fotos machen, die sehr aussagekräftig sind, das ist ja schade drum, wenn ich die nicht auf Dauer, wenn die kein Geld verdienen, dann werden die auch nicht mehr weiter gute Fotos machen. Also ich meine, das ist ja.
Hast du nicht ein paar Webadressen, die wir hier nennen können?
Meinst du Fotolia, ne?
Fotolia ist eine. Man kann umsonst Fotos suchen, die sind aber meistens in der Qualität natürlich nicht ganz so toll. Das sind so Amateurbilder.
Und Flickr geht doch, glaube ich, auch, ne?
Flickr, nein. Flickr sind ja Pixelio.de ist auch so eine, das ist eine freie. Und dann gibt's bei den Bezahldiensten gibt's, also Fotolia ist die, ja, wahrscheinlich bekannteste und da gibt's aber noch andere, auch Corbis verkauft Bilder und für die Webnutzung, weil man da ja meistens keine riesigen Fotos braucht, bekommt man die sehr preiswert. Also ich habe jetzt gerade bei einem Kundenprojekt brauchte ich glaube ich 5 Bilder und da habe ich pro Bild 2 Euro bezahlt für die Webnutzung unbegrenzt. Und die Bilder haben dann 10 Euro gekostet, also um diese 5 Seiten, die der Kunde jetzt mit Bildern ausstatten wollte.
Musstest du da dann auch einen Urheber angeben oder konntest du die einfach reinknallen, die Bilder?
Nee, du gibst dann an, da gibt es dann immer eine Art Link, wo man das macht. Und was ich gemacht habe, weil das im Text dann einfach doof ist, wenn man das Bild hat, dass da drunter dann irgendwelche merkwürdigen Angaben stehen, habe ich hinten im Anhang sozusagen geschrieben, Bild auf der Seite 1 ist von der und der Person, Bild ist auf der Seite 2 ist von der und der Person. So eine Art Nachweis, wo die Bilder herkommen.
Abbildungsverzeichnis. Und das war im Impressum oder wo hast du das
gemacht? Genau, im Impressum.
Ach so, was, und das geht, das darf man?
Ich habe es erstmal so gemacht. Also ich meine, ob man das darf, keine Ahnung. Also es ist zumindest angegeben, man kann keiner sagen, es ist nicht angegeben. Und wenn ich das Bild klicke, lande ich auf dieser Impressum-Seite, wo diese Informationen drinstehen. Und damit habe ich die Bilder für sehr wenig Geld bekommen, verglichen jetzt mit, ich lasse professionell Bilder machen und man sieht, das ist ja der Unterschied, genau wie beim Schriftsatz oder beim Broschürendruck und so weiter, man sieht immer, in den meisten Fällen zumindest sieht man immer, ob das Profibilder sind oder ob das Amateurfotos sind. Das hat einfach damit zu tun, ein Fotograf, der seinen Job kann, der weiß eben, wie man das macht und der kann vielleicht auch die Software besser bedienen als die meisten von uns, in Photoshop Dinge freistellen oder. Also gute Abbildungen zu finden, ist, sagen wir mal, eine Aufgabe von einem Nachmittag und kostet vielleicht 10 oder 20 Euro, je nachdem, wie viele Bilder man entsprechend braucht. Also das ist, wie ich finde, kein Hindernis, gute Bilder auf der Webseite zu haben.
Trotzdem ein Hinweis, man braucht nicht mal unbedingt nur das Web zu bemühen. Ich finde, es gibt da noch einen ganz anderen schönen Weg. Und zwar kann man, die Namen müsste ich googeln, stelle ich in die Shownotes. Und zwar kann man auch wirklich DVD-weise kaufen.
Kann man,
das heißt zum Beispiel Bilder aus der Medizin,
ja,
oder Beauty-Routines für Frauen, also irgendwie tausendmal verschieden schminken, pudern, weiß ich was, Close-Ups und sowas. Und da kauft man einmal die CD und kann dann die Bilder alle nehmen. Das finde ich ausnahmsweise mal fast ein bisschen praktischer als mit dem Web. Also gerade, weil du dann diesen Verlinkungszwang nicht hast und nix, sondern die hast du gekauft, die Scheibe hast du bezahlt und damit ist durch und du benutzt die und aus.
Ja, es gibt mehrere Möglichkeiten. Das gleiche gilt natürlich auch für Musik, das gilt ja für viele Dinge, dass man eben lizenzfreie Produkte in der Zwischenzeit erwerben kann oder eben mit bestimmten Nutzungsbedingungen verknüpft, sodass ich in der Lage bin, bestimmte Sachen zu verwenden, die andere.
Und übrigens, wer will, kann ja mal gucken. Ich stelle das auch noch in die Shownotes, Hausaufgabe 2. Ich glaube, du kannst bei Flickr filtern nach Rechten.
Das kann sein.
Weil es Leute gibt, du kannst deine Fotos taggen und sagen, gut, das darf hier jeder benutzen.
Ja, das ist dann wie Pixelio, da darfst du das auch. Da kannst du dann sagen, ich kann das benutzen, auch kommerziell und so, und dann kann ich nach diesen Rechten suchen. Und manchmal ist da auch ein Bild bei, und wenn ich einen Blog-Eintrag mache, dann suche ich bei Pixelio, weil ich natürlich jetzt für einen Blog, den ich selber schreibe, nicht zwangsläufig 2 Euro pro Beitrag für die Bildrechte jedes Mal bezahlen will. Da nehme ich die ganz kostenlosen Bilder, da ist dann auch nicht so schlimm, wenn die nicht ganz so. Und bei der Webseite, wenn ich jetzt keine Bilder habe, die ich selber gemacht habe, dann gehe ich im Normalfall hin und kaufe die eben bei Fotolia für diesen Zweck.
Ich meine, das ist eben auch eine Geschmackssache. Würde mich interessieren, was du da denkst. Eine Bekannte von mir, flüchtig, schreibt auch einen Blog und packt da eben auch immer Fotos rein von, ich glaube, Pixelio oder Fotolia, ist egal, eins von beidem. Und dann hast du das Bild und hast immer die Bildunterschrift Copyright Pixelio. Und ganz ehrlich, ich finde das, boah, ey, da hätte ich lieber kein Foto. Also ich finde das total blöd, wenn da jedes Mal so ein Copyright-Dingens irgendwie dran stehen muss. Also wie seht ihr das? Also da bin ich zu stolz, aber ich dann doch lieber kaufen. Klar, wer nachdenkt, weiß, der Typ hat das Foto nicht selbst gemacht, ist ja auch in Ordnung.
Wo steht denn das dabei? Weil wir haben doch öfter auch schon Pixelio-Fotos genommen, da steht das gar nicht bei, oder?
Doch.
Ach so.
Kann auch sein, dass sie es falsch benutzt, das mag sein, aber da hast du halt ein nettes Bild und drunter steht Copyright Pixelio, da würde ich sagen, ja gut, also.
Naja, man kann das auch im Mouseover machen, im Alternativtext, wie es so schön heißt, da könnt ihr auch das Copyright verstecken, wenn jemand jetzt da mit der Maus rüberfährt, dann zeigt er das an, Copyright Pixelio und den Fotograf sozusagen, das kann ich auch machen, dann steht es nicht als Text drunter, das ist ja eher eine Frage, wie ich es eben integriere in meinen Werkzeugkasten sozusagen, ja.
Na gut, dann wäre ein Mouseover vielleicht die
Mouseover Idee, die elegantere Lösung. Oder eben einen Hinweis zu machen, ja, dein Bildverzeichnis entsprechend, wo die entsprechenden Hinweise sind, und da würde ich es ins Impressum tun.
Mouseover heißt übrigens auch Tooltip, ne? Das, was man unterhalb des Mauszeigers sieht, wenn man auf etwas auf einer Seite drauf zeigt, müssen wir ja auch mal sagen, findet ihr nicht? Eine Sache noch, da waren wir vorhin, das hatten wir nur angerissen, es gibt ja auch diverse Softwares, die einem in irgendeiner Form anbieten, verschiedenste Schriftarten zu nehmen.
Ja.
Und was sich da, glaube ich, bis heute nicht rumgesprochen hat, ist, dass man eigentlich so gut wie gar keine Schriftart-Auswahl hat im Internet.
Ja, man hat eine Handvoll. Es gibt Standardschriften, die auf jedem Rechner verfügbar sind, egal ob das jetzt Linux, Macintosh, Windows oder was auch immer ist.
Und das kann ja jeder sehen, der sein Word oder was er eben hat, seine Textverarbeitung aufmacht und guckt, welche Schriftarten er auswählen kann, richtig?
Nee.
Das ist doch meistens die installierten, die man hat.
Das sind die installierten auf dem Rechner, das sind aber nicht zwangsläufig die auf allen Rechnern verfügbar sind.
Richtig, klar. Wenn man sich selbst welche installiert hat, hat man natürlich mehr. Klar.
Ja, aber auch die standardmäßig installiert sind, sind nicht alle im Web sozusagen abgebildet.
Stimmt, Central Gothic zum Beispiel.
Genau.
Ist in jedem Office mit drin, aber das gibt's im Web gar nicht.
Und deswegen, um sicher zu gehen, dass die Webseite dem Optik entspricht, sind das 6 oder 8 Schriftarten.
Genau, Arial,
Verdana,
Tahoma,
Georgia und so weiter. Also ich weiß nicht, das ist eine Handvoll Sachen, die können wir mal nachgucken. Und das sind die Schriftarten, die web-safe sind, also die sicher sind, dass man sie im Internet verwendet. Ja, das macht das einerseits ein bisschen langweilig, ist ja klar, weil habe ich immer die gleichen Schriften. Das sind eben nicht besonders viele, aber andererseits
dafür... Ja, Times New Roman, glaube ich, auch noch, ne?
Kurier auch. Also es ist eine Handvoll Schriften, die da eine Rolle spielen. Und diese Schriften sorgen dafür, dass das im Internet auf allen Rechnern gleich angezeigt wird, sodass ich sicher sein kann, dass das auf einem anderen Rechner besser zu sehen ist als vorher.
Jetzt muss man wissen, wie ist es nämlich auch mal passiert, wenn man dann nämlich hergeht und sagt, oh super, irgendeine Software bietet mir an, ich darf den und den tollen Font nehmen. Mhm. Ist mir auch passiert, habe ich dann gemacht und dachte, Mensch, toll, endlich geht das. Was ist dann passiert? Das sah dann tatsächlich im Browser auf anderen Rechnern so aus. Was war der Trick?
Die machen daraus eine Grafik.
Richtig.
Und damit ist der Text nicht mehr durchsuchbar und auch nicht mehr in Google zu finden.
Genau, es sieht dann also so aus, wie man es sieht und ist alles schick und man hat auch seinen tollen Font, den man wollte. Aber es ist technisch eben eine Grafik und für Google damit nicht mehr auffindbar, beziehungsweise nur noch unter der Bildersuche und man will ja keinen Artikel nach Bildern suchen.
Genau. Und also für mich ist die erste Frage dann, was wenn ich die Wahl habe, zwischen diesen drei Arten eine Webseite zu bauen, komplett grafisch, textlastig oder eine Mischung aus Text und Grafik, dann würde ich eben eine Mischung mit moderater Grafik nehmen und ausführlichem Text. Weil ich glaube, dass die meisten Leute, wenn es sie interessiert, was sie da lesen, eben mehr Text lesen wollen. Und nicht nur einen Absatz und jetzt bitteschön ruf mal an, lieber Kunde, weil ja, wenn ich da noch nicht genug weiß, dann ist die Hürde so groß, dass ich in Kontakt treten will und dann mache ich lieber gar nichts. Ja, und die meisten Grafiker, die ich kenne, das ist der alte Streit zwischen Textern und Grafikern, die meisten Grafiker, die ich kenne, bauen eben optisch sehr anspruchsvolle, sehr schöne Webseiten. Die sehen auch alle toll aus. Meiner Meinung nach sind die aber nicht überzeugend an sich. Sie sind optisch schön, aber sie überzeugen nicht, weil ich brauche eben doch Text. 1000 Worte pro Bild sind zwar vielleicht schön, aber ein Bild motiviert mich relativ selten, dass ich sage, oh, der rufe ich jetzt an und kaufe was.
Naja, und nicht selten gibt es ja auch den Effekt, dass eine Webseite den Eindruck hinterlässt, derjenige, der sie betreibt, hatte genug Geld, jemanden teuer zu bezahlen. Punkt.
Ja,
dann lerne ich das über den, aber nicht, ob ich da bei dem was kaufen will.
Ja, und wenn man mal überlegt, also ich habe jetzt letztens wenn man so eine Review-Seite, also eine Testbericht-Seite sozusagen aufruft und interessiert sich für was. Ich habe mir jetzt angeguckt, was gibt's an Digitalkameras, das da aktuell rauskommt nach der Fotokina. Und jetzt kann man die sich so an durchlesen, die ganzen Neuvorstellungen. Wenn man sich anguckt, wie viele Seiten da pro Kamera beschrieben werden auf den ausführlichen Testbericht-Seiten für Fotokameras, das sind zum Teil 15, 20 Seiten. Das gibt's ja auch im PC-Bereich für Computer und so. Das sind 15 bis 20 Seiten für ein Produkt. Und wenn ich mich wirklich für diese Kamera interessiere, in der Frage, kaufe ich die oder eine andere, lese ich die dann? Ja.
Klar.
Ich lese die. Ich lese diese 20 Seiten, weil ich will das wirklich wissen. Und da setzen sich ja Leute hin, die zum Glück diese Kamera schon haben und die ausprobieren oder auch Testberichte von anderen Leuten, die das benutzt haben. Und das kann gar nicht lang genug sein, sage ich jetzt mal, ja. Und das ist der große Streit immer zwischen dieser Meinung, oh, da ist ja viel zu viel Text. Ja klar, wenn es mich nicht interessiert, dann ist auch zwei Absätze zu viel. Wenn es mich aber interessiert, dann ist die Frage, ist es genug Text und ist es genug und in Tiefe erläutert? Und meine Alternative für diese Frage, mache ich jetzt viel oder wenig Text? Wenn ich jetzt der Meinung bin, boah, das ist aber ganz schön viel, das liest vielleicht dann keiner, den es nicht so interessiert, dann verliere ich den an der Stelle. Dann würde ich einen kleinen Textblock schreiben, wie so eine Zusammenfassung. Und dann schreiben, wer mehr wissen will, klickt bitte hier. Und dann kommt die lange Version als Unterseite davon, wo dann eben von mir aus 5 Seiten.
Das kennen wir ja alle. Da gibt's ja, das kennen wir von vielen Seiten einfach dieser mehr lesen, mehr erfahren Buttons, die genau. Da drunter sind, dass man einfach diese Einleitungstexte hat.
Genau.
Und man dann den Artikel aufrufen kann, wenn man das will. Ist ja auch auf den ganzen großen Portalen immer so gelöst. Klar.
Genau.
Keine Frage. Gut, da haben wir ja eine ganze Menge Praxistipps heute erstmal wieder gesammelt. Nächste Woche wird das Thema sicherlich noch weiter vertieft werden. Es gibt ja noch viel, viel, viel mehr zu wissen. Heute schließe ich damit ab, unter anderem, dass du sagst, okay, du stehst oder ihr steht genau zwischen diesen beiden Fronten, Wikipedia, Bleiwüsten und Clicky, Bunti, Web, alles dreht sich, alles bewegt sich, bei einem vernünftigen Kompromiss, denn wer sich für ein Thema wirklich interessiert, wird auch lesen. Und wer sagt, oh Gott, 12 Zeilen sind mir zu viel, den kann man bedingt behandeln, indem man sagt, na gut, dann lies hier mehr, ich lasse dir ja die Wahl.
Ja.
Aber wer halt nur Bund und Grafik sehen will, der fällt dann eben auch mal durchs Raster und damit müssen wir leben lernen, richtig?
Ja, das ein Punkt. Der andere Punkt hat natürlich damit zu tun, wie sucht zum Beispiel eine Suchmaschine? Die sucht nicht nach den tollen Flash-Filmchen, die da drauf sind im Normalfall.
Das ist ein Thema für eine andere Folge.
Genau, aber das ist ja nur mal, um zu sagen, das ist eben der Grund, warum dieses viele bunte und schöne Grafische auch sein muss. Das soll ja schon gut aussehen, vernünftig sein, ja. Aber andererseits, dass ich glaube, dass die Texte auch relevant sind für die Suchmaschinen und dass die auch relevant sind für die Leser einer und Besucher einer Webseite. Und deswegen sehr wichtig, dass meine Texte stimmen und die sollten unterstützt werden mit vernünftigen Bildern, absolut.
Okay. So, wir haben inzwischen unter größten Mühen den Toni an seinem Sitz festgeschnallt, damit er nicht noch mehr Pointen der nächsten Folgen vorwegnimmt. Wir verabschieden uns für diese Woche. Guckt in unser Blog www.guerillafm.de. Wenn ihr mehr über Petra und Toni erfahren wollt, das könnt ihr unter www.guerilla.de. Bis nächste Woche. Verbleiben eure Jungs und Mädels von Guerilla FM. Tschüssi, macht's gut. Tschüss Petra, tschüss Toni. Und nicht vergessen,
es ist ein Dschungel da draußen.
Guerilla FM.